Vers 38. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Worte. Und es schied von ihr der Engel. Wieder die Parallele zu Abrahams Geschichte. Dort heißt es, der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte. Genau das gleiche Wort, wie er gesagt hatte. Das mir geschehe, ist eine stereotypische orientalische Ergebenheitsformel ganz vor Gott gesprochen. Es ist zu einem gültigen religiösen Urwort geworden, das auch mit seiner Selbstbezeichnung aus tiefer alttestamentlichen Traditionen aufsteigt. Das Ja-Wort Mariens, so Heinz Schürmann, ist der gläubigen Bedenkung von jeher als Höhepunkt alles religiösen Verhaltens vor Gott wichtig gewesen, da es in höchster Weise passive Verfügbarkeit und aktive Bereitschaft in einem zeigt, tiefste Leere und höchste Fülle zugleich. Zitat Ende. Es ist für immer und für jeden Menschen der Höhepunkt alles religiösen Verhaltens vor Gott. Gottes Wille soll geschehen, wie wir dem Vater unser beten. Das Verb steht im Optativ der grammatikalischen Wunschkategorie und besagt daher ein Ja von ganzem Herzen. Nach Carlo Martini, dem berühmten Exegeten und früheren Erzbischof von Mailand, muss man die Entscheidung Mariens, sich in den Dienst Gottes zu stellen, als dynamisch auffassen. Es genügt nicht, diese Dienstbereitschaft einmal auszusprechen. Eine sprachliche Entsprechung findet sich bei Lukas 2,29, als der greise Simeon den Messias sieht und sagt: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht nach deinem Wort, das ist die Parallele, scheiden. Simeon bringt damit zum Ausdruck: Dein Wort, Herr, hat mich ganz erfüllt, jetzt bin ich für immer bei dir. Alles war Vorbereitung auf diesen Augenblick. Martini: Täglich sterben wir irgendwie den Dingen der Eitelkeit, der Weltlichkeit, der Fleischeslust und der Sinnlichkeit. Maria möge uns also nahe sein auf diesem Weg, der im Tod gipfelt. Der Bogen spannt sich somit vom Ja Mariens zum Nun lässt du deinen Knecht, lateinisch Nunc Dimittis, von Simeon, also gleichsam Anfang eines Lebens und Ende eines Lebens. Gerhard Lohfink hat das rückhaltlose Ja zur Botschaft des Engels schön so ausgelegt, man kann es kaum besser formulieren. Man muss sich klar machen, was das Wort Siehe, ich bin die Magd des Herrn bedeutet. Es hat ein außerordentliches Gewicht. Es meint, dass Maria nichts für sich selbst will und selbst gar nichts sein will. Der Wille Gottes bedeutet ihr alles. Die Szene Lukas 1, 26 bis 38 ist kontrastiv vor dem Hintergrund dessen zu lesen, wie wir selbst allzu oft mit dem Willen Gottes umgehen, sobald er an uns herantritt. Entweder tun wir so, als sei uns gar nicht klar, was Gott will. Wir sagen: Ja, wenn ich wüsste, was Gott von mir will, selbstverständlich würde ich es tun. Aber das ist oft reine Ausflucht. Meistens wissen wir es, aber wir wollen es nicht. Oder wir sagen: Ja, ich will tun, was Gott von mir will, aber muss es denn sofort sein? Ich brauche noch Zeit. Auch das ist Flucht. Augustinus hat beschrieben, wie tief ihn diese die Umkehr vor sich herschieben gelähmt hat. Es war die Lähmung des Menschen, der berufen ist, der begriffen hat und trotzdem nicht will. Gleich. Ach ja, gleich. Nur ein klein wenig lass mich noch. Aber auf das gleich, gleich geschah nichts dergleichen. Und das lass mich noch ein wenig noch zog sich arg in die Länge, so Augustinus in den Bekenntnissen. Lohfink weiter: Es kann aber auch sein, dass wir tatsächlich anfangen, den Willen Gottes zu tun, uns dabei aber Reservate halten, in die wir Gott nicht hineinlassen. Gewiss, es soll der Herr unseres Lebens sein, aber nicht in allem. Es gibt Räume im Haus unseres Lebens, deren Türen verschlossen bleiben. Diese Räume wollen wir ausschließlich für uns haben. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass wir zwischen zwei Herren hin und her gerissen werden, zwischen Gott und uns selbst. Das ist eine bittere Realität, die uns an uns selbst leiden lässt. Und erst vor dieser Gespaltenheit des eigenen Lebens kann klar werden, was es heißt, wenn Lukas von Maria sagt, sie habe ein reines, uneingeschränktes Ja gesprochen und sich vor Gott zur Magd gemacht. Maria vermählt sich mit dem Willen Gottes, selbst wenn ihr dieser Wille dunkel bleibt, selbst dann, wenn er zum Schwert wird, das ihre Seele durchdringt. Hans-Urs von Balthasar hat von Maria zu Recht gesagt: Wenn ihr Ja nur ein zurückhaltendes, geteiltes und deswegen halbes Ja gewesen wäre, hätte der Logos, also Jesus Christus, die zweite Person der Dreifaltigkeit, in ihr nicht Mensch werden können. und ein reines, ungeteiltes Ja setzt Freiheit von der Erbsünde voraus. Die Kirchenväter haben es früh schon so gesehen. Sie sagen es meist in Bildern, aber sie meinen genau dies, dass nur eine reine, vollkommene, ungeteilte Zustimmung Mariens dem Logos eine Wohnstatt bereiten konnte. Soweit dieses Zitat von Gerhard Lohfink. Ich darf hier etwas auch von unserem Radio einblenden. Emanuele Ferrario, der frühere Präsident der Weltfamilie und immer noch der Verantwortliche für Radio Maria in Italien, hat dies so ausgedeutet, dass wir zu Gott oft ein Ja schon, aber sagen. Vergleichbar der Echternacher Springprozession, zwei Schritte voran und einen wieder zurück. Es geht um ein Treueversprechen, das die Fairness und Dunkelheiten des Zukünftigen im Voraus mit einbezieht, um das Hell-Dunkel des Glaubens. Nochmals, Ferrario, wenn ich auf die Priester gehört hätte, dann würde es das Radio gar nicht geben, weil die immer sagen, ja, Vorsehung Gottes und Vertrauen auf ihn schon richtig und gut, aber. Und dann wird das, was man vorher Gott gegeben hat, wieder zurückgenommen, wieder kassiert und de facto geschieht dann auch nichts. Auch wenn über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verheißung nichts gesagt wird, hat man seit altkirchlicher Zeit immer geglaubt, dass die Empfängnis geschah, als Maria im Glauben zustimmte. Maria ist im Verständnis des Erzählers schwanger. Schon ihre Antwort ist Gabe des Geistes, Schürmann wieder. Obwohl der Text ehrfürchtig es im Geheimnis belässt, ist es für Lukas deutlich genug, dass sich die wunderbare Empfängnis nach dem Jawort Mariens ereignet. Ein weiterer Gedanke. Wir übersetzen immer, ich bin die Magd des Herrn. In der Antike hat es Mägde in diesem Sinn kaum gegeben, sondern eher Sklaven und Sklavinnen. Maria bezeichnet sich im Magnificat als Sklavin. Sie gibt ihr Einverständnis zu dem, was der Herr über sie verfügt. Als Magd des Herrn ist sie das weibliche Pendant zum Knecht Gottes. Die Gottesknechtslieder kommen beim zweiten Jesaja vor und sind dort sehr wichtig, besonders etwa auch in der Liturgie des Karfreitags. Martini hat diese Parallelen herausgearbeitet. Das Bewusstsein Mariens ist das des geheimnisvollen Gottesknechtes, der weiß, dass Gott ihn liebt und auserwählt hat. Sklave oder Magd nannte sich auch Hannah in 1 Samuel 1,11, die Mutter von Samuel. Maria steht in einer Reihe mit den großen Müttern des Alten Testamentes. Sie glaubt der Kunde der Hirten. Sie wird von Elisabeth ihres Glaubens wegen selig gepriesen. Sie hat das Wort Gottes gehört und befolgt. Bei ihr ist der Same des Wortes auf guten und fruchtbaren Boden gefallen. Der Ausklang der Geschichte ist völlig undramatisch. Der Engel geht so still, wie er eingetreten ist. Weg ging er, 1,38. Ebenso bei Zacharias, weg ging er, aber nicht der Engel, sondern Zacharias in sein Haus. Um seinen Plan durchzuführen, wählt Gott das menschlich Begrenzte und Vernachlässigte aus. Ein Mädchen von 12 bis 14 Jahren. Schwachheit ist aber nicht Schwäche, da Maria innere Kraft und offenen Glauben besitzt. In keiner alttestamentlichen Parallelgeschichte findet man eine so ausformulierte Zustimmung wie bei Maria.